Bürgerfunkstudio der VHS aus Rheinberg. In der Moderation Karl-Heinz Kamps. Diese Sendung gehört zu der Sendereihe Ortsgespräche der VHS aus Rheinberg und wurde erstellt in Verbindung mit der Bürgerinitiative Salzbergbau geschädigt am Niederrhein. Nähere Informationen zur Sendung finden Sie unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Dies ist keine Live-Sendung. Mein heutiger Gast ist Ulrich Behrens vom Landesverband der Bergbaugeschädigten in NRW. Herr Behrens, als Geschäftsführer des Landesverbandes der Bergbaugeschädigten hier in Nordrhein-Westfalen, können Sie uns doch sicherlich sagen, warum wurde dieser Verband gegründet und wann wurde dieser Verband gegründet?
Der Landesverband ist vor 14 Jahren gegründet worden, im Jahre 2006, als Zusammenschluss vieler Bürgerinitiativen aus dem Ruhrgebiet, aus Ibbenbüren im Endeffekt und auch aus dem Rheinischen Revier, weil wir festgestellt haben, dass die Politik, mit der wir auch vorher schon Kontakt hatten, dass die eben auch einen einheitlichen Ansprechpartner suchen, mit dem sie eben über die Belange des Bergbaus aus Sicht der Bergbaubetroffenen verhandeln kann. Und wir greifen allgemeine Probleme des Bergbaus auf und projizieren die sozusagen in die Politik und führen dann auch darüber hinaus Gespräche mit den Bergbauunternehmen, um da auch Verbesserungen für die Betroffenen herbeizuführen.
Herr Behrens, für welchen Teil des Bergbaus sind Sie zuständig?
Ja, wir kümmern uns ja um den Bergbau allgemein. Also Salzbergbau gehört zu unseren Themen Steinkohlebergbau und Braunkohlebergbau. Also diese drei großen Bereiche. Wir haben auch schon mal was zu tun gehabt mit der Gewinnung von Steinen im Sauerland. Aber diese drei großen Bereiche, das ist das, was uns angeht. Dazu kommt noch aus Ibbenbüren, aus Epe muss man sagen, nicht aus Ibbenbüren, die Erdölkavernen, die auch Probleme schaffen, weil eben die Kavernen auch nicht so stabil sind, wie es der Kavernenbetreiber da oben so gerne verkauft.
Die Hauptprobleme, die Sie im Moment haben, ich sage jetzt erstmal mit dem Steinkohlebergbau, was sind das für Probleme?
Einmal die Erschütterungen, die durch den Grubenwasseranstieg jetzt zunehmend auftreten. Wir haben da ganz schlechte Erfahrungen jetzt im Osten des Reviers gemacht. Dann der Grubenwasseranstieg selbst macht nicht das Problem, aber das Wasser, was später eingeleitet werden soll in die Vorfluter, das heißt also in die Oberflächengewässer, Ruhr, Lippe immer noch und auch in den Rhein im Endeffekt, der bereitet uns große Sorgen.
Inwieweit können Sie da Einfluss nehmen? Sind Sie beratend tätig oder?
Auf unser Drängen hin ist im letzten Jahr ein integrales Monitoring des Grubenwasseranstiegs, so heißt es, gegründet worden, wo also viele Behörden dabei sind, also auch Wasserversorger dabei sind, Kommunen, Kreise, die Bergbehörde natürlich, Wirtschafts- und Umweltministerium. Und in diesem Arbeitskreis arbeiten wir mit, um Dinge in die richtige Richtung zu lenken. Entscheiden muss man ganz vorsichtig sein, was man da entscheiden kann. Aber zumindest kann man erst schon mal das Augenmerk auf die Probleme lenken und dann hoffen, dass auf diese Art und Weise das dann umweltgerechter passiert.
Hat man Mitspracherecht? Wie sieht das aus?
Ja, fangen wir mal klein an. Wir sind natürlich ein gemeinnütziger Verein, sind inzwischen auch anerkannt nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz. Das heißt, wir haben also auch eigenständiges Klagerecht in Verwaltungsgerichtsverfahren und sind seit ungefähr 8 bis 10 Jahren, könnte ich jetzt nicht ganz genau sagen, auch im Unterausschuss Bergbausicherheit mit einem Sachverständigen vertreten.
Bergbausicherheit für die Bergleute unter Tage.
Der ist ursprünglich eingerichtet worden vor Anno Dunemals, keine Ahnung, wie lange das schon besteht, eben im Sinne des Namens, wie es sagt, also für die Bergbausicherheit. Da sind also immer sehr viel untersucht worden, wodurch sind Bergleute zu Schaden gekommen, zu Tode gekommen und so weiter. Das weiß man ja, in früheren Jahren ist ja sehr viel passiert in der Richtung, in letzter Zeit zum Glück nicht. Der Ausschuss hat aber seit ungefähr 6, 7 Jahren gemerkt, dass es eben darüber hinaus auch viele Probleme gibt, die mit dem Bergbau zusammenhängen, und eben die Probleme, die Bürgerinnen und Bürger vor Ort betreffen, und hat sich gewandelt. Er greift also immer mehr oder hat immer mehr auch Themen aufgegriffen, die uns als Bürger betreffen.
Herr Behrens, es zeichnet sich ab, dass immer mehr Fragen kommen zu dem Thema, wann und wer hat unter meinem Grundstück abgebaut? Die Leute kommen natürlich mit dieser Frage in der Gewissheit, dass die 30-jährige Verjährungsfrist sicherlich einmal eintritt. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen.
Ja, für den wissenden Menschen, sage ich mal, ist das ganz transparent. Es gibt ja die Bergbehörde, die sitzt in Dortmund bei der Bezirksregierung, und da gibt es ein Grubenbild, und dieses Grubenbild hat jeder, da hat jeder Eigentümer das Recht, da Einblick zu nehmen. Das heißt, da kann man genau sehen, wann, wo unter seinem Grundstück oder in der Nähe auch Abbau stattgefunden hat. Das gilt natürlich genauso für Salz wie Braunkohle. Wir haben ja auch Steinkohlenbergbau gehabt im Wassenberg, im Rheinischen Revier. Also da gilt das alles für.
Ne? Sie selber haben auch auch in ihrer Gemeinschaft Leute, die eventuell Schäden, sage ich mal, beurteilen können?
Wir haben in dem Sinne nicht die Fachleute, die richtig handfest ein Gutachten erstellen können. Das sind dann die öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen. Die haben wir nicht in unseren Reihen. Da können wir vielleicht vermitteln, machen wir auch zum Teil. Aber wir selbst verstehen uns ja eher als politische Organisation, die also allgemein die Probleme aufgreift und auf Dinge hinweist. Und dann auch in Gesprächen, muss man sagen, mit der RAG auch durchaus dann Veränderungen im Verhalten der RAG hervorrufen konnten.
Dann mal eine andere Frage, die jetzt in Richtung Schiedsstelle geht. Die Schiedsstelle der RAG bzw. beim Steinkohlebergbau. Inwieweit sind Sie da verflochten?
Die Schlichtung ist ja nicht nur für Steinkohlenbergbau zuständig, sondern grundsätzlich gibt es Schlichtungsstellen für Braun- und für Steinkohle. Eine sitzt in Grevenbroich, eine sitzt in Essen. Der Landesverband war ganz intensiv damit eingebunden in die Gründung dieser Schlichtungsstelle. Wir haben damals die ersten Entwürfe der Schlichtungsordnung begleitet und entworfen. Und wir sind als Beisitzer da tätig. Also Schlichtungsverfahren bedeutet ja, dass jeder Bürger das Recht hat, sich an diese Schlichtungsstelle zu wenden und einen Antrag dazu stellen kann. Das ganze Verfahren ist auch kostenlos für den Bürger. Und wenn der Antrag da vorliegt, dann nimmt der Bergbauunternehmer da Stellung zu. Und dann kommt es in der Regel zu einer mündlichen Verhandlung oder zu einem Ortstermin. So, in der mündlichen Verhandlung tritt ein Schlichtungsgremium zusammen. Da sind Mitglieder, ein Vorsitzender, ist ein ehemaliger Richter. Hier in Essen ist es ein ehemaliger Richter vom Landgericht aus Hamm. Und dann gibt es zwei Beisitzer. Ein Beisitzer wird vom Bergbauunternehmer gestellt und ein Beisitzer wird vom Betroffenen gestellt. Und diese Beisitzer, die vom Betroffenen gestellt werden, die also bei aller Neutralität natürlich auch ein bisschen mehr die Interessen des Bergbaubetroffenen vertreten, da ist der Landesverband sehr stark tätig mit 4 Beisitzern, die er da stellen kann.
Das heißt also, Sie haben da auch maßgeblichen Einfluss, wenn es danach um das Endurteil geht, zumindest einen gewissen Einfluss können Sie ausüben.
Ganz richtig. Also es ist ja ein Dreiergremium und dieses Dreiergremium versucht dann natürlich ein einstimmiges Votum zu finden. Ne?
Wenn ich nun als Bordner Bürger zu Ihnen komme und sage, oder zur Schlichtungsstelle komme und sage, ich habe hier einen Bergschaden, was passiert dann?
Ja, wenn der Bordner Bürger sich auf einen Schaden durch den Salzbergbau bezieht, dann müssen wir sagen, tut uns leid, die Salzbergbauunternehmen sind nicht dem Schlichtungsverfahren beigetreten, sind nicht Mitglied in dieser Schlichtungsstelle oder die Schlichtungsstelle kann dir leider nicht helfen.
Das heißt also, hier sind wir regelrecht aufgeschmissen.
Solange die Unternehmen da nicht ihre Bereitschaft erklären, an diesem ganzen Verfahren teilzunehmen, genau so, ja.
Wir haben ja jetzt das neue Planfeststellungsverfahren, was zurzeit ja läuft, zumindest die Vorplanung dafür läuft. Wie sehen Sie es? Wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll, dass man zum Beispiel von der Politik dahingehend tätig wird, dass man dieser Beitritt zu dieser Schlichtungsstelle, dass man den Bergbaubetreiber verpflichtet, da teilzunehmen?
Nein, das ist ein Widerspruch in sich, denn das Schlichtungsverfahren ist ein freiwilliges Verfahren. Nach dem Bundesberggesetz ist der Bergbaubetreibende natürlich zu Schadenersatz für seine Schäden verpflichtet, macht das auch. Und jeder Bergbauunternehmer wird immer sagen, für alle Bergschäden kommen wir auf. Es geht aber um die Frage, ist der Schaden, der jetzt an einer Immobilie vorhanden ist, ist es ein Bergschaden oder hat es andere Ursachen? Und im Planfeststellungsverfahren wird über dieses Thema nicht gesprochen. Es ist sicherlich möglich, dass an anderer Stelle politisch Einfluss auf die Unternehmen genommen wird und heilsamer Druck ausgeübt wird, dass diese Unternehmen eben auch überschaubarem finanziellen Aufwand dieser Schlichtungsstelle beitreten. Das ist aber nicht im Rahmen dieses Rahmenbetriebsverfahrens möglich. Ne?
Herr Behrens, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann können die Salzbergbaubetreiber, wenn sie das möchten, dieser Schlichtungsstelle Bergbau freiwillig beitreten. Das ist aber im Moment nicht der Fall. Sie weigern sich hier permanent dieser Schlichtungsstelle, aus welchen Gründen zunächst einmal auch immer beizutreten. Wir haben gerade gehört, dass es moderate Kosten sind. Es könnte also eigentlich nicht die Kostensituation sein. Und aus dieser Sicht, für mich persönlich, kann ich nur eins sagen. Es ist doch sicherlich den Salzbergbaubetreibern anzuraten, dass sie, für ziemlich moderate Kosten hier doch ein klein wenig Frieden in die Region hineinbringen können, wenn man sich dieser Schlichtungsstelle anschließt. Denn das sind letztlich die Forderungen der Bürgerinnen und Bürger hier. Wie sehen Sie die Geschichte?
Ja, das ist ja die Krux bei dem Ganzen, ne? Also es gibt einmal das öffentliche Verfahren, das ist eben die Genehmigung und der Abbau und so weiter. Und dann heißt es einfach ja, die Bergschadensregulierung ist Privatsache, Bürger, kümmere dich mal selbst darum. Und anders als zum Beispiel im normalen Privatrecht, wenn Sie also mit der Nachbar fährt Ihnen mit seinem Auto ins Ihr Auto kaputt oder so, dann haben Sie einen Partner, der steht auf gleicher Augenhöhe. Das heißt, er kann Sie einen Anwalt nehmen, Sie nehmen Sie einen Anwalt, streiten miteinander und irgendwann wird sich geeinigt oder entscheidet auch das Gericht womöglich. Hier haben wir es aber in der Regel damit zu tun, dass eben ein einzelner Bürger einem großen Unternehmen mit sehr viel finanziellem Hintergrund gegenübersteht, der auch wenig Probleme hat, seine Macht da auszuspielen und das Verfahren zumindest sehr in die Länge zu ziehen. Und wenn man sich vorstellt, ein Bergbau betroffen hat, Schäden an seiner Immobilie, da ist jetzt der Riss in der Wand oder so und man sagt dem, ja, du kannst klagen, da musst du erstmal 10, 15, 20.000 Euro für ein Gutachten in der Hand nehmen, da musst du einen teuren Anwalt bezahlen, dann musst du 20 Jahre warten, bis du dann vielleicht deinen Schaden ersetzt bekommst und wenn man dann Recht bekommt. Und dann steht noch das Risiko im Raum, ja, sind denn wirklich die Schäden alle 100% dem Bergbau anzulassen oder vielleicht nur zu 50%? Dann wird ja auch nur die Hälfte der Kosten von dem Bergbauunternehmer übernommen. Und man muss sozusagen auch die Jahrzehnte sozusagen mit seinen Schäden erstmal leben und da zurechtkommen.
Herr Behrens, als Bortner Bürger oder als Bürger gerade im Bereich des Salzabbaugebietes, dann habe ich keine Möglichkeit, über die Schlichtungsstelle des Bergbaus hier auch zu meinem Recht zu kommen. Ich muss also den Bergbaubetreiber verklagen, wenn ich nicht zu meinem Recht komme. Und das ist natürlich eine Sache, die müssten Sie uns mal erklären, was da auf den einzelnen Bürger zukommen kann. Und wie sind Ihre Erfahrungen mit der Firma Cavity?
Ja, ich vertrete ja auch die Schutzgemeinschaft Bergbaubetroffene hier in Rheinberg, die ja auch eine der Mitgliedsorganisationen des Landesverbandes ist. Und wir haben lange bevor also hier die Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten gegründet ist, haben wir uns auch schon um Salzbergbauschäden gekümmert. Da sind auch schon Bürger an uns herangetreten. Und damals haben wir schon die Erfahrung gemacht, dass die Cavity also sehr verschlossen ist, wenn es um die Regulierung von Schäden geht. Und wir uns auch gewundert haben, wieso also der Konzern, der eigentlich mal den Abbau betrieben hat, wieso der also eine Unterorganisation geschaffen hat, um diese Schäden dann zu beseitigen, mit Schrägstrich nicht zu beseitigen. Sehr verwirrend das Ganze und wir haben auch immer geargwöhnt, ob das finanzielle Polster, was diese Unterorganisation, Untergesellschaft Cavity hier hat, ob das auf Dauer reichen wird, um alle Schäden zu beseitigen.
Ja, aber letztlich ist auch die Deutsche Solverwerke der eigentliche Ansprechpartner. Denn die haben doch letztlich hier Salz abgebaut. Das kann ja nicht. Cavity hat nie in ihrem Leben Salz hier abgebaut, ein Krümel Salz gefördert und geht dann hin und soll Schäden beseitigen. Naja, ich denke, die ganze Geschichte hat so richtig schön Geschmäckle, oder?
Das würden wir genauso sehen. Ja, also dass das überhaupt ausgegliedert wurde, diese Bergschadensabteilung, Bergschadensbearbeitung, ist für uns eigentlich schon der erste Skandal. Man will da nichts mehr mit zu tun haben. Und wie gesagt, in unseren Augen ist es eben auch fraglich, ob die Solvay hinterher für die mangelnde finanzielle Ausstattung der KWT einstehen muss.
Ich hatte vorige Tage ein Gespräch mit René Schneider und René Schneider sagte mir, die Solvay müsste dann dafür einstehen. Das wäre rein vom Gesetz her schon so. Sind Sie davon überzeugt?
Ich argwöhne da im Moment ein bisschen. Ja, aber da müsste man wirklich einen Betriebswirt fragen, wie die finanziellen Verhältnisse zwischen den Gesellschaften sind. Vielleicht müsste man auch in den Gesellschaftervertrag gucken können. Eins muss man ja wissen, wir reden bei dem Steinkohlenbergbau von Ewigkeitsschäden. Wir haben aber auch beim Salzbergbau Ewigkeitsschäden. Ja, also auch der Salzbergbau, wenn der irgendwelche Pumpanlagen betreiben muss, das heißt, es macht ja die Linik für den Salzbergbau, die müssen auch ewig laufen. Die Deiche müssen ewig immer wieder erneuert werden, alle 50, 80 oder 100 Jahre oder was. Dafür muss auf Dauer, auf Ewigkeit Geld da sein.
Ja, Ewigkeitsschäden ist natürlich ein heißes Thema. Ist insofern ein heißes Thema, weil natürlich dann auch die Bürger damit belastet werden. Und die Frage ist einmal die 30 Jahre, die verstreichen beim Bergbau. Im Moment macht das die Linek. Denke mal, die Solver wird monatlich oder jährlich in Abschlag zahlen und ist damit schön aus dem Schneider. Nur wenn sie mal die Bude dicht machen hier, dann wird nichts mehr gezahlt. Dann ist vorbei. Dann muss Linek abpumpen und der Steuerzahler ist dran. Oder wie sehen Sie das?
Ja, anders als bei der Steinkohle. Da hat es ja 2007 das Steinkohlefinanzierungsgesetz gegeben und da ist dann auch die Frage der Ewigkeitskosten geregelt worden. Ist die RAK-Stiftung ja gegründet worden. worden, Evonik gegründet worden, und da ist auch im Vertrag über die RAK-Stiftung festgelegt worden, wenn die mal nicht mehr Geld genug hat, um für die Ewigkeitskosten aufzukommen, ist geklärt, dass das Land Nordrhein-Westfalen und der Bund, also Bundesrepublik Deutschland, dass die zusammen in die Haftung treten müssen. Das ist beim Salzbergbau überhaupt nicht klar, wer dann bezahlt, wenn Solveig zum Beispiel irgendwann sagt, wir sind pleite und zahlen nicht mehr. Das ist eine vollkommen ungeklärte Frage.
Das heißt also, wir haben hier eine relativ komplexe Geschichte, die eigentlich überhaupt nicht gelöst ist.
Das ist richtig. Und wie der Vorsitzende der Schlichtungskommission auch schon mal gesagt hat, es gibt kein Rechtsgebiet in Deutschland außer diesem Bergrecht, wo so wenig Gerichtsentscheidungen auch zum Fortschritt der Rechtsfindung geführt haben, weil eben kaum Gerichtsurteile bis in die höchste Instanz kommen. Wir berichten oder wir hören oft immer von einem sogenannten Mörs-Kapellen-Urteil. Das ist 1989 ergangen. Das ist mal in Leipzig entschieden worden. Seitdem hat es keine höchstrichterliche Entscheidung mehr in Sachen Bergrecht gegeben.
Ja, ich sag mal so, wenn ich so meine Immobilie hier sehe, die ich hier so habe, und den Wert mal so abschätze, da liege ich sag mal, eine Hausnummer bei 150.000 Euro, wenn ich das Ding verkaufen würde. Ja. So, wenn ich einen Bergschaden habe, der sich so um die 60.000 oder 40.000 Euro vielleicht oder vielleicht auch über 10.000 Euro nur erstreckt, ja, dann werde ich doch an die Wand gepresst, oder?
Der Bergbauunternehmer hat ja einen langen Atem, ne? Der kann ja warten. Er ist ja auch persönlich nicht davon betroffen, wenn der Bergschaden bei Ihnen nicht reguliert wird, wenn Sie den Keller feucht haben und Sie können im Keller nichts mehr lagern, weil es sofort schimmelt, ne? Weil die Außenwand eben durch Bergschäden beschädigt ist und die Feuchtigkeit in den Keller rein. Das stört ja den Bergbauunternehmer nicht. Der hat ja Zeit, der kann ja warten, ne? Wartet dann eben 20 Jahre, bis sie mürbe sind. Oder ich sag immer so Leuten, wenn die sagen, ja, ich habe da Probleme, ich komme nicht so recht. Und dann gucke ich die Leute an und sage, hören Sie mal, wie alt sind Sie denn eigentlich? Wollen Sie das noch erleben, dass Sie mal zurechtkommen oder nicht? Und dann sage ich, das ist eben das große Momentum, was dahinter steht, dass eben auch die Bergbaubetroffenen zu Kompromissen eigentlich gezwungen werden, weil sie anders gar nicht geregelt werden.
Das heißt, da haben wir das schöne Thema, lieber den Spatz in der Hand, wie die Taube am Dach.
So in der Richtung. Und man muss natürlich auch, das ist ja auch das Momentum bei so Schlichtungsverhandlungen oder so, da kann man nicht erwarten, dass man 100% seiner Ansprüche, ja, ich sage jetzt mal, egal ob sie gerechtfertigt sind, dass man die durchbekommt. Ist eine freiwillige Angelegenheit und der Bergbauunternehmer muss hinterher auch den Vergleich akzeptieren.
Haben Sie darüber schon mal mit Politikern gesprochen?
Wir haben beim Runden Tisch, es gab ja im Kreis Wesel schon zweimal diese Veranstaltung des Runden Tisches, da haben wir das schon zur Sprache gebracht. Es ist beteuert worden von den Unternehmen, dass sie Rücklagen dafür hätten, um diese Ewigkeitskosten auch aufzubringen. Aber die Rücklagen stecken natürlich auch nicht irgendwie als Bargeld auf einer Bank oder sowas, um da sicher zu sein, wobei man natürlich auch noch mit in Frage stellen muss, wie sicher das Geld auf der Bank ist. Aber sie stecken natürlich in irgendwelchen Betriebsvermögen oder so, und da weiß man auch nicht, ob dieses Geld hinterher wirklich realisiert werden könnte, wenn es gebraucht wird.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Ihnen mal ganz kurz zum Vergleich zu den Aussagen, die Herr Behrens gemacht hat, auch noch mal etwas einspielen, was ich vor 4 Wochen aufgenommen habe bei einem Interview mit René Schneider. Bitte ziehen Sie selber mal einen Vergleich zwischen den beiden Aussagen, den Aussagen von Herrn Behrens und auch von Herrn Schneider, und den persönlichen Erfahrungen, die Sie ja kundgetan haben, die Sie in Zusammenarbeit auch mit den, ich sage mal, den Bergbaubetreibern gemacht haben. Ja, wir haben die ganze Zeit, Herr Schneider, über die K&S gesprochen, und wir haben eigentlich so ein bisschen vergessen, das haben wir gerade mal festgestellt, die Cavity. Cavity ist im Moment das größere Problem, was wir eigentlich haben, weil Sie sagen generell, wir werden der Schlichtungsstelle nicht beitreten. Wenn man K&S fragt und mal ein bisschen intensiver nachhakt und sagt, naja, nur für die Sachen, die ihr abbaut, tretet doch da in die Schlichtungsstelle ein, so, ja, habe ich den Eindruck, gibt es so leichte Signale mal in die richtige Richtung. Wie sehen Sie die Probleme mit der Cavity?
Also ich glaube erstmal, dass wir bei der K+S im Moment, ich will nicht sagen ein offenes Ohr haben, aber schon eine offenere Denkweise zu dem Thema Schlichtungsstelle. Es kommt auch durch den neuen Werkleiter, es kommt dadurch, dass wir eben vor diesem neuen Rahmenbetriebsplan stehen. Bis jetzt war immer das Spiel guter Kopf, böser Kopf, und man zeigte immer auf den jeweils anderen. Und während K+S sagte, wir würden ja eintreten, wenn das Cavity machte, sagte dann Cavity, ja, wir würden ja, wenn K+S machen würde. Und so sind sie immer hin und her getingelt wie so ein Ball beim Pinball. Das wäre dann, dieser gordische Knoten wäre dann durchtrennt, wenn K+S, ohne auf den kleineren Bruder zu verweisen, einer Schlichtungsstelle beitrete, dann wäre diese Entschuldigung bei der Cavity nicht mehr möglich. Das wäre schon mal Punkt 1. Sie haben vollkommen recht. Im Moment spielen die meisten Fälle, die laut Geschäftsführer der Cavity es ja eigentlich gar nicht gibt, weil alle rotzglücklich sind über die Art und Weise, wie sie ausgesteuert werden. Aber die Fälle, von denen wir ja alle wissen und von denen vor allen Dingen die BI weiß und die Bürgerinitiative immer auch vom Schatten ins Licht geholt hat, dankenswerterweise, diese Fälle liegen alle bei der Cavity. Das heißt, auch die müssen wir endlich überzeugen, dem beizutreten. Ich glaube, dass es deswegen auch immer richtig und sinnvoll ist, zu sagen, dass die Cavity eine hundertprozentige Tochter der Solva ist, weil das eigentliche Geld sitzt genau da. Und genau da ist die Verantwortung. Und diese Nummer, eine Bad Bank aus der eigenen Firmengeschichte zu machen, zu sagen, ja, wir haben mal irgendwie Bergbau betrieben und am Niederrhein ist es noch immer so, dass Solvay und Steinsalzbergbau in einem Atemzug genannt wird. Die meisten Leute haben noch gar nicht verinnerlicht, dass da nicht mehr die Solvay in Rheinberg Bord abbaut. So, das ist immer noch eins. Und man hat versucht, diese Geschichte wegzulösen, abzutrennen. Für mich immer, da werden Erinnerungen wach an damals die Nummer, wie Siemens hingegangen ist und BenQ sozusagen zugeschoben hat, die Handysparte in Kamp-Lintfort nach dem Motto, mach du die mal zu, dann kriegen wir nicht die schlechten Schlagzeilen. Ähnlich, so ist mein Gefühl, verhält es sich mit Solvay und der Cavity. Cavity, nimm du das mal, wir haben damit nichts zu tun. Salz haben wir noch nie gemacht, Schäden waren wir noch nie für verantwortlich. Und ich sage, wenn das eine hundertprozentige Tochter ist, dann ist auch die Solvay in der Verantwortung, ordentlich mit den Menschen umzugehen. Sie tut es mit dem Werk, da habe ich nichts gegen zu sagen. Es ist ein wunderbares Werk da in Rheinberg-Ossenberg, was wunderbar geführt wird, was sehr im Austausch, im Dialog immer mit den Menschen da vor Ort war. Nur diese Vorbildfunktion muss die Solvay auch wieder übernehmen für den Bereich des Altbergbaus Steinsalz. Und deswegen ist die Solvay mit in der Verantwortung, mit ihrer 100% Tochter Cavity in diese Schlichtungsstelle einzusteigen.
Ja, herzlichen Dank. Da haben wir natürlich nochmal ein ganz klein bisschen Klarheit geschaffen. Ja, Dankeschön.
Gerne.
Herr Behrens, die Kanalsanierung, die muss ich nochmal ansprechen. Bei uns hier am Schwarzen Weg läuft der Kanal nun durch den Bergbau in eine verkehrte Richtung. Das heißt, das Wasser läuft eigentlich bergauf. Die Sanierung des Kanalsystems ist erforderlich. Der Kanal ist knapp 50 Jahre alt oder vielleicht 80 Jahre alt und muss jetzt komplett neu saniert werden. Das heißt, die Straße wird aufgerissen und die Kanalrohre müssen neu verlegt werden. Die Stadt hat sich geeinigt mit dem Bergbaubetreiber und wird die Kosten für den Kanal ersetzt bekommen, denn der Kanal ist Eigentum der Stadt und somit ist auch der Kostenträger die Stadt Rheinberg. Hier wird der Bürger nicht beteiligt an den Kosten. Anders ist es bei der Straße. Die Straße, die aufgerissen werden muss, muss neu saniert werden, muss also neu wieder aufgebaut werden und die Anliegerkosten werden dem Anlieger angelastet. Bis auf die vom Land Nordrhein-Westfalen nun seit 2 oder 3 Jahren reduzierte Summe von ca. 40% oder 50% der Anliegerkosten. Darüber hinaus gilt auch noch zu fragen, was ist mit den Kanalanschlüssen der Häuser, die über das private Grundstück der einzelnen Geschädigten läuft. Auch hier gibt es viele, viele Fragen und diese ganzen Kosten können nur privatrechtlich beim Bergbaubetreiber eingetrieben werden. Anders ist es wahrscheinlich nicht möglich, nur wir haben gehört, das ist ein Unterfangen, das sich kein Mensch leisten kann. Somit stehen ältere Bürger demnächst, wenn dieser Kanal saniert wird, vor den Scherben ihrer Altersversorgung, denn gerade in diesem Falle werden sie einige zigtausend Euro aufwenden müssen, damit eben halt die Straße wieder saniert wird. Das kann nicht sein. Wie sehen Sie die Geschichte?
Schäden an der Kanalisation, das sind dann die Senkungsschäden, also wenn die, wie Sie vorhin sagten, wenn das Wasser rückwärts läuft oder so, die müssen natürlich vom Bergbau übernommen werden und die werden auch vom Bergbau übernommen. Und da sind wir bei der Stadt Rheinberg eigentlich in guten Händen. Das ist anders als in anderen Kommunen, weil die Stadt Rheinberg eigentlich eine sehr bürgerfreundliche Verabredung mit den Bergbauunternehmen, also RAG auf der einen Seite und aber auch mit den Salzbergbauunternehmen geschafft hat, sodass also der Anteil, den der Bergbau an den Kanalisationskosten, Reparaturkosten übernimmt, relativ hoch ist. Das hat was damit zu tun, mit dem Grundsatz neu für alt. Also wenn man irgendeinen alten Gegenstand hat und der wird beschädigt, also hier eine alte Immobilie wird beschädigt, dann ist da ja auch ein Zugewinn sozusagen an Wert und dieser Zugewinn muss man sich auch anrechnen lassen. Ähnlich ist es bei einer Kanalisation, angenommen, die ist sowieso schon kaputt, weil sie eben vor 100 Jahren gebaut wurde, dann kann man den Bergbauunternehmer nicht mehr dazu verpflichten, die Kosten voll zu übernehmen. Aber Das ist ja nicht der Fall. In der Regel ist es ja so, der Kanal ist 20, 30, 50 Jahre alt und dann wird eben entsprechend der Anteil des Bergbauunternehmers da berechnet.
Ja, Bernd, ich denke, da gibt es sicherlich noch mehr Fragen zu diesem Thema, vor allen Dingen was die Straßensanierung betrifft. Bei den Kosten für die Straßensanierung ist ja nun letztendlich die Stadt Rheinberg gefragt. Sie steht dort in einem Rechtsverhältnis zu den Anliegern. Das heißt im Grunde genommen, der Anlieger ist der Stadt gegenüber verpflichtet, diese Kosten zu übernehmen. Das werden wir wohl, Herr Behrens, heute Abend an dieser Stelle nicht klären können. Herr Behrens, jahrelang hat uns der Salzbergbau gesagt, die Bergsenkungen bei uns wären gar nicht vorhanden. Was ist der Unterschied zwischen den Bergsenkungen und zwischen dem Erscheinen von Bergsenkungen, zwischen dem Steinkohlebergbau und dem Salzbergbau?
Ja, die Probleme liegen ähnlich und doch so ein bisschen anders. Also wenn irgendwo Steinkohlenbergbau betrieben wird, dann treten die Schäden ja sehr spontan danach auf. Das heißt, eigentlich kann man sagen, einen Monat später kommen die ersten Störungen oben an der Erdoberfläche an und das zieht sich dann über ein paar Jahre hin. Der Bergbau hat früher immer gesagt, nach 2 Jahren ist Ruhe. Wir wissen inzwischen, auch nach 10 Jahren kann sich noch was tun. Beim Salzbergbau ist das Geschehen unter Tage ja ganz anders. Das heißt, geschaffenen Kavernen, Hohlräume sacken ja erst sehr langsam zusammen, sodass also die ersten Schäden eigentlich erst nach 20, 30 Jahren so auftreten. Deshalb hat ja der Salzbergbau früher auch immer behauptet, wir machen überhaupt keine Schäden oder sowas. Das geht ja alles nur ganz gleichmäßig wie im Aufzug irgendwann mal runter. Und so, das wirft dann schon mal das Problem der Verjährung auf, der Verjährungsfristen. Sie haben ja vorhin erwähnt, es gibt die allgemeine 30-jährige Verjährung, wo eben Schluss ist und die trifft eben beim Salzbergbau überhaupt nicht. Die Schäden können bis zu 100, 150 Jahre später noch auftreten.
Herr Behrens, das heißt jetzt im Klartext, dass nach 30 Jahren tatsächlich der Anspruch der Geschädigten auf die Reparatur ihrer Schäden nicht mehr gewährleistet ist. Das bürgerliche Gesetzbuch schreibt 30 Jahre vor und nach 30 Jahren ist nun dann endgültig Schluss. Das bedeutet aber auch, dass unsere Kinder und Kindeskinder und darüber hinaus auch, selbst dann, wenn der Bergbau hier am Niederrhein nicht mehr existiert, man immer noch für die Schäden des Bergbaus bezahlen muss. Das ist eine Sache, die müsste eigentlich von der Politik schnellstens geändert werden. Herr Behrens, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie heute hier waren. Ja, gerne. Es war ein sehr interessantes Gespräch und vielleicht darf ich noch mal öfter zu Ihnen kommen oder Sie zu mir oder Sie ins Studio, wie auch immer. Und wir können uns mal über diese Dinge unterhalten. Es ist sehr, sehr interessant, von so einem erfahrenen Hasen zu hören, wo es lang geht. Und man kann sich sicherlich da so manchen Rat holen. Herr Behrens, herzlichen Dank und bis demnächst mal. Dankeschön.
Ja, ein Schlusswort dann noch von mir. Ich hoffe, ich konnte auch vermitteln, dass der Landesverband eben auch sehr die Belange des Salzbergbaus im Blick hat und eben auch schon viele Gespräche auch mit Politikern zu diesem Thema geführt hat. Und von unserer Seite auch immer wieder der Druck, wie zum Beispiel am letzten Freitag noch in der Unterausschuss Bergbausicherheit für die Salzbergbaugeschädigten hier am Niederrhein.
Dafür auch nochmal herzlichen Dank. Das war eine Sendung des Bürgerfunks aus Rheinberg. In der Moderation hörten Sie Karl-Heinz Kamms. Diese Sendung wurde in Zusammenarbeit gemacht mit der Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte. Wann die nächste Sendung folgt, das können Sie erfahren über die Webseite www.salzbergbaugeschädigte.de. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiederhören.